Kezia und ich jetzt im Urlaub waren, haben wir genau das erlebt, was ich vor 2 Monaten mal erzählt habe und vorgelesen habe. Ich habe erzählt, wie ein schwerhöriger Mann von seinem Pastor besucht wurde. Und der hat dann irgendwann festgestellt, dass er nichts hören kann. Und er fragte ihn dann ziemlich laut: Ja, Sie sind Sonntag für Sonntag da, aber wenn Sie gar nichts hören können, warum kommen Sie dann? Und er sagte nur: Die Gemeinschaft der Heiligen, Gemeinschaft der Heiligen. Und Kezia und ich waren in unserem Urlaub in der Free Evangelical Church auf Rhodos. Und es ist eine griechisch sprechende Gemeinde. Normalerweise gibt es dort immer jemanden, der uns Englisch übersetzt. Aber zurzeit ist halt so ein bisschen Hochsaison, sodass diejenigen, die oder viele von denen dann auch im Hotel arbeiten und im Moment eben auch teilweise 7 Tage die Woche arbeiten. Und für uns war dann keiner da, der übersetzt hat. Und nee, wir saßen an dieser kleinen Gemeinde und haben einfach nichts verstanden, gar nichts. Ja, wir konnten kein Griechisch, außer so ein bisschen von unserem Studium, so ein paar Worte. Die hat man verstanden, so Kyrios, Herr. Oder Soterion, die Rettung, der Retter. Oder eben auch immer wieder Jesu Christus, Jesus Christus. Und wir wussten, dass es um unseren Herrn geht. Wir wussten, da sind Christen, die an diesen Herrn Jesus glauben. Es war ein geistliches Miteinander, was wir erleben durften und was trotz sprachlicher Barrieren wirklich auch erlebbar war. Wir haben gemeinsam den Tod unseres Retters, an unseres Retters gedacht im Abendmahl, gemeinsam mit den anderen Christen dort vor Ort. Gemeinschaft der Heiligen. Und bis hierhin ist das alles, was wir da so erlebt haben, also geistiges Miteinander, Gemeinschaft der Heiligen. Nun stellen wir uns vor, dass nun Menschen kommen und einer Gemeinde, wo es gut aussieht, ihr Lehren verbreiten. Das geistliche Miteinander wird zerstört. Es entsteht Unruhe, es entsteht ein Zwiespalt. Manche Menschen zweifeln vielleicht an ihrer Rettung. Das ist nichts anderes, was wir in der Apostelgeschichte gelesen haben. Da kam jemand und hat durch so eine Ehelehre Unruhe gestiftet. Die Ehelehre, an die Beschneidung gerettet wird, und Menschen waren beunruhigt, ja, sie waren verstört, wie wir heute noch lesen werden. Und heute soll es deswegen um dieses Thema geistliches Miteinander gehen. Was ist das? Wie kann das wiederhergestellt werden in diesem Fall? Und wir werden sehen, wie das hier geschieht in der Apostelgeschichte. In Apostelgeschichte 15 ab Vers 22. Lass uns das gemeinsam lesen und dann werden wir sehen, was das für uns zu bedeuten hat. Apostelgeschichte 15, Verse 22 bis 35. Dann schien es den Aposteln und den Ältesten samt der ganzen Gemeinde gut, Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und sie mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Judas mit dem Beinamen Barsabbas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie schrieben und sandten durch ihre Hand: Die Apostel und die Ältesten, eure Brüder, an die Brüder aus den Nationen zu Antiochia und in Syrien und Zilizien, ihren Gruß. Weil wir gehört haben, dass einige, die aus unserer Mitte hervorgegangen sind, euch mit Worten beunruhigt und eure Seelen verstört haben, denen wir keine Befehle gegeben haben, schien es uns, nachdem wir einstimmig geworden sind, gut, Männer auszuwählen und sie zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Paulus und Barnabas, Leuten, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch selbst mündlich dasselbe verkündigen werden. Denn es hat dem Heiligen Geist und uns gut erschienen, keine größere Last auf euch zu legen als diese notwendigen Stücke. Euch zu enthalten von Götzenopfern, vom Blut und von Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun, lebt wohl. Nachdem sie nun entlassen waren, kamen sie nach Antiochia hinab. Sie versammelten die Menge und übergaben den Brief. Als sie ihn aber gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die auch selbst Propheten waren, ermunterten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Nachdem sie sich aber eine Zeit lang aufgehalten hatten, wurden sie mit Frieden von den Brüdern entlassen zu denen, die sie gesandt hatten. Paulus aber und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Das sind Worte des lebendigen Gottes, die wir vor uns haben und die wir gleich studieren wollen. Ich bete nochmal. Jesus Christus, danke dafür, dass wir hier uns treffen dürfen, um über dein Wort nachzudenken. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu hören, zu reden, zu verstehen und auch wirklich in unserem Leben umzusetzen. Herr, das erbeten wir von dir, Herr, dass wir in unserer Gemeinde das umsetzen können, was wir lernen werden. Amen. Geistliches Miteinander, wie schon angekündigt, soll heute das Thema sein. Und dazu werden wir erstens ganz klar sehen, dazu bist du gefragt. Ja? Du bist ein Teil dessen, was geistliches Miteinander ausmacht. Du bist gefragt in Vers 22, die Reaktion, das Umsetzen, das Tun. Dann zweitens, geistliches Miteinander setzt eine offene Kommunikation voraus. Wie wir hier in diesem Brief sehen, eine ganz klare, deutliche, sehr schöne Kommunikation. Drittens, geistliches Miteinander besteht in der Ermunterung im Glauben. Daran sehen wir, dass dort ermuntert wird und das ist geistliches Miteinander. Und letzten Endes viertens, geistliches Miteinander fördert die Verbreitung des Evangeliums. Da, wo wieder Frieden herrscht, wo wieder Einheit herrscht, wo geistliches Miteinander herrscht, da ist die Gemeinde voll und ganz dabei, das Evangelium an die Menschen weiterzugeben. Und wir haben in den letzten Wochen gesehen, dieses sogenannte Apostelkonzil wurde gehalten. Es ging um die Nationen, die auch den rettenden Glauben bekommen sollten. Es ging um die Streitfrage der Beschneidung, ob sie zur Rettung notwendig ist. Jakobus hatte die Anwesenden und auch uns auf Basis der Schrift überführt und gezeigt, was wirklich Sache ist, was Gott darüber denkt und hat gleichzeitig noch praktische Anweisungen mitgegeben, wie die Christen sich dort verhalten sollen. Jetzt im Anschluss wurde das eben in einem Brief zusammengefasst und an diese Gemeinde, woher das Problem gemeldet wurde, zurückgegeben. Die Apostel und Ältesten hatten sich entschlossen, eben diesen Brief zu schreiben und durch diese vier Leute zu überbringen. Und wir sehen in dieser Jerusalemer Gemeinde dieses Miteinander, dieses Zusammenhalten, diesen offenen und fairen Umgang, diese Diskussion, die wir bei den letzten Malen gesehen haben, wo Jakobus letzten Endes das Wort Gottes ausgelegt hat. Und das soll nun auch wieder in Antiochia geschehen. Dass da wieder eine Einheit herrscht, dass da wieder geistliches Miteinander ist, dass dort wieder Friede ist, dass dort wieder Klarheit herrscht über das, was Gott möchte. Diese Liste zu diesem Thema ist natürlich nicht vollständig, das ist keine Frage, aber sie hilft uns hoffentlich ein Stück weit an diesem Text uns entlang zu hangeln. Erstens also, geistliches Miteinander, dazu bist du gefragt. Ja, das Wort von Jakobus, was sich voll auf die Schrift gestützt hat, das war genug. Damit endete dieses Treffen, beziehungsweise Lukas hat uns nicht mehr überliefert. Das, was für uns wichtig ist, haben wir gelesen, haben wir bei den letzten Malen studiert. Und nun war klar, dass etwas geschehen musste, dass diese Tat folgen musste. Das musste wieder zurückgehen an die Gemeinde, wo das Problem gemeldet wurde. Es bringt ja nichts, das weiter jetzt zu ignorieren, was da ist, oder davor wegzulaufen oder das einfach weiterlaufen zu lassen. Ja, sie haben sich dem Problem gestellt und sagen jetzt, okay, jetzt packen wir es an. Und in dem Fall war es eben der Brief mit diesen ganz klaren Anweisungen, die helfen sollten, das geistliche Miteinander wieder aufzubauen. Und sie beschlossen, dass eben diese vier Zeugen dieses Konzils gesendet werden sollten, die eben diese Beschlüsse nochmal darlegen konnten, die dann in dem Brief zusammengefasst wurden. Und wir sehen, hier wurde direkt gehandelt. Hier wurde nicht gesagt, ja, lass die erstmal sich da beruhigen oder sonst irgendwas. Hier wurde direkt gehandelt. Sie haben direkt, ja, wie sagt man, Butter bei den Fische getan. Direkt gesagt, okay, wir kümmern uns darum. In Antiochia sollte das geistliche Miteinander wiederhergestellt werden. Und ich habe mich gefragt, was können wir dafür eine Lektion rausziehen? Und gedacht, irgendwie befinden wir uns auch manchmal in so einer Lage, wo wir eigentlich wissen, okay, jetzt muss ich handeln, jetzt muss ich was tun. Da ist ein Problem, doch ein geistliches Problem. Und doch tun wir manchmal nichts. Ja, vielleicht ignorieren wir das, bewusst oder unbewusst. Oder wir laufen einfach vor dem Problem weg. Ist ja einfach, wegzulaufen. Oder wir lassen es einfach weiterlaufen, gucken, was passiert. Manchmal ist es auch eine Kombination aus den Dingen. Wir sehen an den Aposteln und den Ältesten, nee, die haben das Problem bekommen, gemeldet bekommen, die haben gesagt, okay, wir kümmern uns drum, wir machen das. Wir reden darüber und schreiben letzten Endes diesen Brief, eben das, was in dieser Situation notwendig war. Wir können geistliche Probleme nicht einfach ignorieren. Wir können nicht vor ihnen weglaufen. Wir können das nicht einfach laufen lassen. Wir müssen das ernst nehmen und anpacken. Und dazu bist du gefragt, loszulegen, zu sagen, ja, okay, ich kümmere mich darum. Und ich habe mich gefragt, was hindert uns eigentlich manchmal Dinge anzupacken? Zu sagen, okay, ich mache das. Und ich habe einfach mal 5 Punkte dazu gefunden, die uns hindern. Kraftlosigkeit zum Beispiel. Ja, weil wir an vielen Fronten zum Beispiel zu kämpfen haben und kraftlos sind. Mutlosigkeit. Weil immer wieder vielleicht dasselbe Problem aufkommt oder weil wir schon viele Probleme vor uns hatten und irgendwie nicht weiterkommen. Furcht. Zum Beispiel, weil wir mit anderen dann über etwas reden müssen oder dem anderen etwas sagen müssen, was dem anderen vielleicht vor den Kopf stoßen könnte, weil wir ihn mit Sünde konfrontieren. Faulheit oder Trägheit, die uns hindert daran, geistliche Probleme zu lösen, oder eben Lauheit. Ja, wo wir eben vielleicht nicht mehr diese Hingabe haben, die wir vielleicht am Anfang hatten. Wo wir Jesus konsequent und treu nachgefolgt werden. Wir sind lau geworden. Wischiwaschi. Und das sollten mal 5 Punkte sein, um zu zeigen, hey, das gefährdet unser geistliches Miteinander. Und du bist gefragt. Vielleicht ist eines dieser Punkte bei dir auch, wo du denkst, okay, wenn ich da mit dem reden muss, das kann ich nicht. Oder ich kann einfach nicht mehr. Und dazu habe ich einen genialen Vers einfach gefunden, der mir auch bei Rudi Borg nochmal so ins Auge gestochen ist, aus 2. Timotheus 1, Vers 7, der einfach so viel dazu zusammenfasst und zeigt, hey, das hilft doch, das hilft doch. Ja, wir sind in der Gemeinde, wir sind nicht alleine, und in 2. Timotheus 1, Vers 7 finde ich, es ist so stark geschrieben, wen wir da noch an unserer Seite haben. Wenn ich schon Rudi Borg gesagt habe, dann wissen die meisten schon, worum es geht. Es geht um den Heiligen Geist, natürlich. Und in 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Der Heilige Geist schenkt Kraft, weil er der Geist der Kraft ist. Er schenkt uns Mut. Der Herr schenkt uns Mut. Wo immer wir auch hingehen, dass er uns nicht alleine lässt. Dessen dürfen wir uns sicher sein. Wir haben keinen Geist der Furcht oder Furchtsamkeit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht. Und da, wo die Liebe ist, so haben wir vor einigen Jahren im ersten Johannesbrief erfahren, da wo Liebe ist, da ist keine Furcht. Faulheit und Trägheit, bekenne sie vor dem Herrn. Lauheit, bekenne sie vor dem Herrn. Bete um neue Entflammung, ganz heiß zu werden. Brennen für den Herrn Jesus. Loslegen und zupacken. Und ich finde es interessant, wie die Geschwister damals wirklich mit dem Eingreifen und der Leitung des Heiligen Geistes gerechnet haben. Wir haben im Vers 28 hier in Apostelgeschichte gelesen, ja, dass sie fest damit gerechnet haben, dass der Beschluss und das, was sie da getan haben, unter Leitung des Heiligen Geistes geschehen ist. Ja? Dem Geist hat es gut erschienen. Sie haben fest damit gerechnet. Der Geist ist doch da. Und er ist auch in unserem Leben da. Und so wünsche ich mir, dass wir konkret Täter werden. Nicht im negativen Sinne, natürlich im positiven. Dass wir anpacken, dass wir zupacken. Dass wir den ganzen Ratschluss Gottes ergründen und schauen, was möchte Gott. Und dass wir loslegen. Dass wir Probleme, die entstehen, geistliche Probleme, die entstehen, dass wir sie nicht ignorieren, nicht davor weglaufen, sondern dass wir sie angehen. dass wir auf unseren Bruder und unsere Schwester zugehen und sagen, hey, überleg doch mal, hey, lass uns das mal gemeinsam machen. Das fördert geistliches Miteinander. Und so sehen wir diesen Eifer der Apostel und der Ältesten und der ganzen Gemeinde darin, und das hat mich erstaunt, sie haben das direkt angepackt, um das Problem zu lösen. Für unseren Herrn sind keine Probleme zu groß, keine Mauern zu stark, kein Weg zu weit. Er hat vielfach in der Bibel auch gesagt, ich bin mit dir. Ich bin mit deinem Mund, wenn du redest. Wenn wir an Mose oder ich denke Jeremia denken, ich bin mit dir, ich bin mit deinem Mund, wenn du redest. Wenn du vielleicht auf einen Bruder oder Schwester zugehen sollst. Der Herr ist mit dir. Und das wünsche ich mir, dass wir wirklich zupacken. Du bist gefragt. Du bist gefragt. Und so haben sie das getan und sie haben diese vier Leute losgeschickt. Paulus, Barnabas und Judas mit den Beinamen Barsabbas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Judas Barsabbas, Sohn des Sabbats. Und Lukas führt hier nun diesen Silas ein. Silas, den werden wir noch groß auf der zweiten Missionsreise mit Paulus zusammen erleben, und stillschweigend wird er ja einfach eingeführt mit allem, was wir erstmal wissen müssen. Führende Männer unter den Brüdern. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Wer wird da gesandt? Führende Männer unter den Brüdern. Sie haben sich bewährt. Ihnen könnt ihr vertrauen, wird hiermit gesagt. Von dem Judas wissen wir einfach nicht viel, aber wir wissen, dass er Hebräer ist. Und Silas, oder auch Silvanus in manchen Briefen genannt, ist Grieche bzw. hat römische Staatsbürgerschaft. Ein kluger Schachzug. Ja, beide Seiten, einmal die Judenseite und auch die Griechenseite, die Nationenseite zu senden, um den Leuten in Antiochia, Syrien und Zilizien deutlich zu machen, hey, ihr könnt beide befragen, beide waren anwesend und beide werden euch dasselbe sagen, das, was beschlossen wurde. Und so gaben sie ihnen diesen Brief mit und den schauen wir uns jetzt dann an. Diesen Brief, den sie sandten durch ihre Hand. Und das ist der zweite Punkt. Das hat nämlich viel mit Kommunikation zu tun. Ein Brief ist ein Kommunikationsmittel und ein gewisser R.B. Rackman bezeichnet diesen Brief als Masterpiece of Tact and Delicacy. Also ein Meisterstück aus Taktgefühl und Feinfühligkeit. Ja, in diesem Brief finden wir so eine offene und klare und autoritäre und auch feinfühlige Art und Weise. Alles ganz konkret niedergeschrieben und schauen wir uns das kurz an. Ich habe das einfach mal versucht zusammenzufassen. Er hat eine ganz brüderliche, eng verbundene Anrede. Ja, von den Brüdern für die Brüder. Luther fügt am Anfang noch ein Wir hinzu. Wir waren es. Wir sind die Brüder, die euch, liebe Brüder, diesen Brief schreiben. Dann sehen wir, wie schnell er zum Thema kommt und den Grund aufzeigt, warum dieser Brief geschrieben wird. Es ist wichtig zu verstehen, hey, darum geht es. Direkt zum Thema kommen, nicht lange drumherum reden. Dann vermittelt dieser Brief Autorität. Ja, wo die Apostel und Ältesten sagen, die zu euch gekommen sind, die hatten von uns keine Authentifizierung, das zu sagen. Ja? Wir, die wir das beschlossen haben, sind Autorität von Gott eingesetzte Apostel und Älteste. Und er zeigt gleichzeitig auch diese Einmütigkeit, die in Jerusalem vorgeherrscht. Sie waren zusammen, dort ist geistliches Miteinander stark. Und sie haben einmütig auf Basis der Schrift beschlossen. Er macht des Weiteren deutlich, wem man vertrauen kann. Einmal Paulus und Barnabas, diese Leute, die sich dem Herrn Jesus Christus hingegeben haben. Vers 26 und Vers 27, Silas und Judas. Diejenigen, die euch nochmal das mit Worten erklären sollen. Diese vier, die gesendet wurden. Und am Ende, das ist so genial und das macht ein Stück weit Jakobus auch so aus, wenn man seinen Brief schon studiert, er ist sehr praktisch. Er gibt am Ende nochmal die nächsten Schritte, ganz klare praktische Umsetzungen mit, um das geistliche Miteinander wiederherzustellen. Um das geistliche Miteinander zwischen Juden und Heidenchristen dort zu sichern. Gut, fangen wir vorne nochmal an. Was sehen wir direkt zu Beginn? Eben dieses Brüder, eure Brüder an die Brüder. Und das ist so entscheidend wichtig, was wir hier lesen. Ja, wir müssen uns das vorstellen. Da war so eine Unsicherheit. Wie werde ich nun gerettet? Und sie sagen, ihr seid unsere Brüder, ihr seid auch Kinder Gottes. Und das heißt nichts anderes, als dass ihr gerettet seid. Auch wenn da eine Lehre ist, die vielleicht nicht richtig ist. Auch wenn da nicht alles perfekt läuft. Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Retter im Leben haben, sind Brüder und Schwestern. Die Frauen und Männer aus der Sudfeldstraße sind unsere Brüder und Schwestern. Genau wie die Frauen und Männer aus der Schillerstraße unsere Brüder und Schwestern sind. Oder auch aus der CGW in Wuppertal. Menschen, die an Jesus Christus glauben, sind unsere Brüder und Schwestern. Das dürfen wir nicht vergessen. Trotz Lehrunterschiede, trotzdem, dass wir sagen würden, okay, wir würden jetzt mit der CGW keine Evangelisation vielleicht zusammen machen, aber es sind unsere Brüder und Schwestern. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und das wird hier deutlich gemacht. Ihr seid Brüder und Schwestern, ihr seid Kinder Gottes. Und dieser Brief, der geht ja auch besonders an die aus den Nationen, eben an die Heiden, an die nicht-jüdischen Geschwister aus Antiochia. Dieser Brief ist die Antwort, die sie brauchen, die sie bekommen müssen. Wo eben einige aus Judäa gekommen sind, hoch nach Antiochia und Syrien, wo gesagt wurde, hey, ihr müsst euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Nein. Nein. In diesem Brief wird ganz klar gesagt, diese Leute waren nicht autorisiert, das zu sagen. Das ist falsch. Die Apostelgeschichte macht in diesem Kapitel und eigentlich auch schon vorher deutlich, und gerade auch im 16. Kapitel finden wir es nochmal, wodurch wir gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Und das wird in den Briefen nochmal aufgegriffen. Immer wieder finden wir diese grundlegende Lehre in den Briefen. Gerade auch im Römerbrief, Kapitel 2 und 3. Wie wird ein Mensch gerettet? Wunderbar dargelegt von Paulus. Ja, müssen wir uns das vorstellen. Die Christen waren beunruhigt. Sie waren bestürzt, kann man auch sagen. Ja, dasselbe Wort in Vers 14, Vers 1, wo Jesus sagt, ihr seid bestürzt. Glaubt an mich. Ihre Seelen waren verstört, steht hier. Sie waren verwirrt, sie waren zutiefst beunruhigt. Wir müssen uns vorstellen, dass so eine Irrlehre dort eingekommen ist, dass sie völlig verwirrt waren. Und nun wird ihnen gesagt, Brüder und Schwestern, das, was ihr gehört habt, war nicht richtig, das war nicht autorisiert. Was muss das für ein Trost gewesen sein, den sie nun bekommen? Und so wurden Paulus und Barnabas nach Jerusalem gesandt. Sie sollten das ja durch die Apostel und Ältesten klären lassen. Und der Brief kommt als Antwort zurück. Es wurde offen kommuniziert. Es wurde klar und deutlich dargelegt, worum es geht. Und ich denke, davon können wir auch lernen. Es ist ungemein wichtig, Dinge anzusprechen. Sie beim Namen zu nennen, offen und ehrlich miteinander umzugehen. Klar kommunizieren. Das, was uns auf dem Herzen liegt. Und auch wenn es der Fall ist, dass vielleicht in unserer Gemeinde auch irgendwelche Sonderlehren auftreten, prüft sie anhand der Schrift, so wie Jakobus uns das gezeigt hat. Fragt uns, wenn ihr euch nicht sicher seid. Lasst uns gemeinsam darüber reden. Das ist so wichtig, dass wir das schnell erkennen, dass wir das unterscheiden und dass wir das auf Basis der Heiligen Schrift prüfen. Wir sehen hier die Autorität der Apostel und Ältesten auch, wenn es heute keinen Apostel mehr gibt und diese ältesten Autorität auch nicht mit der Apostelautorität gleichzusetzen ist. Ja, auch sie waren fehlerbehaftet, auch das sind Menschen. Jetzt unter den Aposteln gab es Streit, sage ich mal, oder Clinch, so dass ein Paulus ganz klar auf den Petrus zugehen musste. Könnt ihr nachlesen in Galater 2, Vers 11. Und doch wollen wir als Älteste vor den Herrn treten und nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Und dazu brauchen wir, ich habe es beim letzten Mal, denke ich, auch gesagt, euer Gebet, eure Unterstützung, eure Wachsamkeit, eure Offenheit, eure Freimütigkeit, über Dinge zu reden, sie anzusprechen, wo ihr etwas seht, was vielleicht Verwirrung schafft. Und so wünschen wir uns, dass hier ein geistliches Miteinander ist, dass wir Transparenz schaffen, dass unser Glaube gestärkt wird, dass wir gemeinsam vorgehen und dem Herrn dienen können. Ja, in Vers 25 sehen wir, wie stark das geistliche Miteinander war. Sie waren einstimmig geworden, lesen wir hier. Sie waren so eng verbunden und da war klar, dass da wirklich Einmütigkeit ist, um dann die nächsten Schritte einzuleiten. Und das wünsche ich mir für unsere Gemeinde auch, dass wir zusammenstehen wie ein Mann. Dass wir kämpfen für den Herrn, nicht gegeneinander, sondern miteinander für den Herrn und für die Menschen, die verloren gehen. Und das von dieser starken Jerusalemer Gemeinde, sage ich mal, sollte wieder übertragen werden nach Antiochia. Auch dort sollte wieder diese Ruhe einkehren, auch dort sollte wieder geistliches Miteinander entstehen. Und so wurden diese vier Leute gesandt. Und in Vers 26 lesen wir, was von Paulus und Barnabas geschrieben steht. Das sind Leute, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Sie haben ihr Leben eingesetzt. Ja, haben wir schon gesehen, zweimal, wo Paulus beinahe zu Tode gesteinigt wurde. Und wir sehen hier, die Jerusalemer Gemeinde steht hinter ihnen. Die sind es. Die haben sich jetzt hingegeben. Ihnen könnt ihr vertrauen. Hingegeben bedeutet aufgeben, das eigene Leben aufgeben. Abgeben, übergeben an den Herrn Jesus Christus. Mit so einfachen Worten ist so eine immense Lebensumstellung beschrieben. Den Einsatz für den Nächsten, den Einsatz für Christus. Warum taten sie das? Ich habe ein bisschen einfach mal überlegt, warum konnten sie das tun? Warum gaben sie sich hin? Sie waren um andere besorgt. Ja, sie waren besorgt und sahen sich selber als ein Opfer, was sie brachten für den Herrn Jesus Christus und eben für die Christen dort in den Gemeinden. Sie gaben sich hin, weil sie wussten, dass wenn sie selber schwach sind, dass Gottes Kraft zur Vollendung kommt in ihrem Leben. Ja, sie haben sich hingegeben, weil sie wussten, wir sind nicht alleine, wir machen das nicht für uns, sondern für den Herrn. Und wenn wir merken, wir sind schwach, dann werden wir erleben, wie Gottes Kraft in uns zur Vollendung kommt. 2. Korinther 12, Vers 9. Sie haben sich hingegeben, weil sie im Leben oder im Sterben im Herrn sind. Wunderbare Verse in Römer 14. Egal, ob sie leben oder sterben, sie wussten, im Herrn, für Jesus und in ihm geborgen. In seinem Namen tun wir das und bei ihm sind wir sicher, ob wir nun leben oder sterben. Das ist ihr Halt, das ist ihr archimedischer Punkt, auf den sie sich stellen, der ihnen Sicherheit gibt. Denn sie wissen, Philipper 1, 21 bis 23, Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Sie tun alles für Christus, weil es nur eine Möglichkeit gibt, für Jesus Christus alles zu geben und nichts weniger. Und wenn sie sterben, dann werden sie bei ihrem Herrn sein. Sie wissen, dass Gehorsam, den sie im Glauben leben, dass der Leiden involviert, dass das dazugehört. Und darum geben sie sich dem hin, weil sie wissen, okay, das kann uns passieren, das gehört aber auch dazu. Aber das ist richtig, dass wir das so tun. Wir wollen unserem Herrn im Glauben gehorsam sein. Darum geben sie sich hin. Weil sie wissen, ja, das ist das, was im Glauben dazugehört. Alles in allem, und das wollen wir gemeinsam lesen, ist Galater 2, Vers 20. Unterstellen sie alles dem Christus. Galater 2, Vers 20 ist für mich wunderbar zusammenfassend, was über unserem Leben stehen sollte. Paulus uns da deutlich macht. Galater 2, Vers 20. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das soll über unserem Leben stehen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was heißt, dass ich ihm alles hingebe, mein ganzes Leben hingebe? Herr John MacArthur sagt an dieser Stelle, keine Kosten sind ihm zu hoch, um sie zu bezahlen, um die Ehre des lebendigen Herrn zu schützen oder ihm die Ehre zu geben. Es geht um nichts weniger als um seine Ehre. Das erfüllt unser Leben, wenn wir ihm die Ehre geben, wenn wir ihn verherrlichen durch unser Leben. Und dazu So sagt John MacArthur, war ihnen nichts zu hoch, kein Preis war ihnen zu hoch, um ihn zu bezahlen. Hingabe ist die entscheidende Einstellung für unseren Dienst. Uns nicht ganz aufopfern, hingeben. Was für einen Wert hat dann unser Leben für Christus? Oder lieber mit Christus? Der Herr möchte, dass wir tun, was er uns sagt, dass wir uns selber zurücknehmen, unsere eigenen Bedürfnisse hinten anstellen, uns selbst nicht so wichtig nehmen und uns ganz der Sache Christi verschreiben. Ich versuche das einfach mit ein paar anderen Worten noch zu beschreiben, dass wir mal näher dahin kommen, zu verstehen, was das bedeutet. Ja, natürlich können wir uns einfach hier hinhocken und sagen, okay, ich höre mir das an und düse nachher wieder ab. Wo ist der Einsatz für Jesus? Was ist das für ein Leben? Wo ist da Christus, der Herr? Wenn wir uns nicht dem Christus hingeben, bedeutet das auch, dass wir letzten Endes in unserem Dienst keine Hingabe haben. Wir lesen von Paulus und Barnabas, sie waren dem Christus hingegeben. Sie haben das in ihrem Leben gezeigt, praktisch gezeigt. Das ist ihre Bewährung, ihr Charakter, ihre Lebenseinstellung. Das muss über unserem Leben stehen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er bestimmt, er regiert. Deshalb wünsche ich mir, dass es immer mehr zu unserem Gebet wird, zu sagen, Herr, hier bin ich, was kann ich für dich tun? Dass wir uns ihm zur Verfügung stellen. Zu sagen, Herr, hier bin ich, was kann ich für dich tun? Und wir brauchen da auf nicht stundenlang warten, bis wir da eine Stimme hören oder so. Sondern Hingabe heißt, zu sagen, ich und die Augen offen halten, zu sagen, ja, okay, ich gehe los. Ich laufe mit offenen Augen durch die Welt. Mit den Augen Gottes sehe ich, wo wird Hilfe gebraucht? Was kann ich tun? Wo kann ich dienen? Und dann brauchen wir nicht lange warten, dann werden wir ganz schnell etwas finden. Unserem Herrn hingeben. Und das wiederum, und damit sind wir nun wieder beim Thema, fördert doch geistliches Miteinander. Wenn wir uns alle unserem Herrn hingeben und in der Gemeinde dienen, nach außen hin dienen, dann fördert das geistliches Miteinander. Dann stehen wir zusammen, Seite an Seite. Weil wir nicht übereinander stehen, sondern nebeneinander stehen. Und wie ein Mann da stehen für unseren Herrn. Wunderbar, wie das hier beschrieben wird. Wie wichtig das in diesem Brief auch erwähnt wird. Kommen wir nun zurück zum Schluss des Briefes, die Verse 27 bis 29. Wir haben nun Judas und Silas gesandt, die auch mündlich dasselbe verkündigen werden. Denn es hat im Heiligen Geist und uns gut erschienen, keine größere Last auf euch zu legen, als diese notwendigen Stücke, euch zu enthalten von Götzenopfern, vom Blut, vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so werdet ihr wohltun. Lebt wohl. Ja, Judas und Silas, auf sie soll gehört werden. Wie werden sie beschrieben? Von Lukas werden sie in der Apostelgeschichte beschrieben als führende Männer, führende Brüder. Und auf ihnen kann gehört werden. Sie sind treu, sie haben sich bewährt. Und für alle war klar, dass was auf dem Apostelkonzil beschlossen wurde, das war nicht einfach nur so ein Gedankengang, den der Jakobus da hatte oder der Petrus, sondern das war vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat das auch für gut befunden. Und so machen sie deutlich, hey, es gibt doch noch etwas zu tun, das ist kein Gesetz, was hier beschrieben steht, wollen sie sich, ich sag mal, unterjochen lassen müssen, sondern hier ist eine notwendige Sache, die unbedingt notwendig umgesetzt werden soll. Ja, es zeigt letztlich auch, dass sie das nicht als drückendes Gesetz empfunden haben, sondern als wirklich notwendige Sache daran, dass sie sich hinterher gefreut haben, dass sie sich getröstet gefühlt haben, als sie das gelesen haben. Ja, das ist ihre Reaktion darauf. Und das lesen wir dann, was sie tun sollten in Vers 29. Darüber hat Jörg ja vor, ich denke, 2 Wochen schon drüber gepredigt. Selber mehr in Vers 20 gefunden, was eben da auf dem Apostelkonzil gesagt wurde. Ja, Götzenopfer, Blut und Erstickten. Was das betrifft, da sollten die Heiligen, die Heiden sich zurücknehmen. Die Freiheit, die sie in Christus haben, ja, da sollten sie sich zurücknehmen. Sie waren nicht Juden, darum hatten sie auch nicht diese Gebote im Kopf aus dem Alten Testament. Und darum war Jakobus Vorschlag, hey, nehmt euch zurück, begrenzt euch selber in dieser Freiheit, damit ihr den Judenchristen nicht zum Anstoß werdet. Dass daraus nicht eine, ich sag mal, hochmütige Freiheit wird, wo sie sich über die anderen stellen und die Rücksicht nimmt, die sich demütigt, die sagt, okay, wenn die ein Problem damit haben, dann halten wir uns davon fern. Und zwar, wie Jörg auch schon sagte, Jakobus Gedanke dahinter, um da, ich glaube, du hast es so eine Art Integrationsgesetz genannt, um die zu integrieren, damit die Heiden dort integriert sind und dass dort wirklich geistliches Miteinander herrscht. Unzucht finden wir letzten Endes auch für alle Christen wiederum in den Briefen niedergeschrieben als Anweisung Gottes. Gottes Wille, eure Heiligung, dass ihr euch von Unzucht fernhaltet. Ganz klar für jeden Menschen geschrieben, für uns definitiv gültig. Und so sehen wir diesen krassen Brief, finde ich. Ein Brief, der ein gewisses Maß an Bestimmtheit an den Tag legt, der Gewissheit hat. Und Werner Neudorfer sagt in einem Bibelkommentar, da ist nicht zu spüren von der Vorsicht und Ausgewogenheit heutiger kirchlicher Verlautbarung. Ja, der hat sich einige Kirchenbeschlüsse heute angeguckt, schon etwas älter der Kommentar, aber hat gesehen, hä? Da wird immer so wischiwaschi gesagt. Da habe ich klar gesagt, das ist es und so soll es gemacht werden, sondern wir versuchen das und den noch mit einzubeziehen. Und er sagt, das ist klar und deutlich. So soll es sein, das ist das Problem, das ist die Lösung. Wir sind Brüder und Schwestern. Wunderbar beschrieben, finde ich, diesen kurzen Kommentar von ihm. Und ich finde diese offene, ehrliche Kommunikation, finde ich vorbildlich. Und ich denke, da sollten wir von lernen. Das fördert unser geistliches Miteinander, dass wir offen und ehrlich umgehen, miteinander. Und das bringt auch in Antiochia diese Einheit wieder zurück. Und das sehen wir unter dem dritten Punkt. Geistliches Miteinander besteht in Ermunterung im Glauben. Diese vier kamen nach Antiochia und haben diesen Brief mitgebracht. Und das ist so, wie man sich das durchaus vorstellen kann, wie damals die Briefe geschrieben und gesendet wurden und wie sie dann auch letzten Endes vervielfältigt wurden. Ja, von der jeweiligen Gemeinde, Epheserbrief zum Beispiel auch, wurde dieser Brief verlesen. Es wurden dann Kopien angefertigt, die dann auch an andere Gemeinden gingen. Das lesen wir zum Beispiel auch vom Kolosserbrief, der in Laodicea ebenso vorgelesen werden sollte. Und so verbreiteten sich auch diese Briefe. Darum gibt es auch viele Abschriften, die man gefunden hat. Genauso kamen sie auch hierhin. Und wir werden später noch sehen, dass diese Briefe ja auch woanders vorgelesen werden sollte, dass das auch woanders, selbst auch in Galatien, noch vorgetragen werden sollte. Lesen wir direkt in Apostelgeschichte 16, dass diese Beschlüsse klargemacht werden sollten. Und sie nahmen diesen Brief und sagten, nee, das ist es. Damit sind wir zurückgekommen. Und diese Verse 31 und 32 sind so geballt von Trost, von Freude, von Ermutigung, von Stärkung. Vier Worte finden wir hier ganz extrem aneinandergereiht, die das deutlich machen. Da ist etwas geschehen durch diesen Brief, der da geschrieben wurde und durch die Worte von Silas und Judas, die das noch erklärten. Die Christen aus Antiochia freuten sich über diesen Trost. Sie haben nun die Wahrheit Gottes gehört. Und worin erlebten sie diesen Trost? Klar, ich denke, sie brauchten sich nun keine Gedanken mehr zu machen, ob sie gerettet sind oder nicht. Ja? Denn alleine aus Gnade durch Glauben seid ihr gerettet. Und wir sehen das schon alleine an diesem von Brüder für Brüder. Ihr seid Kinder Gottes, seid gerettet, ihr gehört dazu. Macht euch keine Sorgen. Das war für sie Trost. Ja? Dass sie eben Brüder waren, dass sie gehört haben, hey, aus Gnade sind wir gerettet durch Glauben. Und ich denke, was sie noch getröstet ist, dass sie nun wissen, was zu tun ist. Dass sie nun schwarz auf weiß da stehen haben, okay, diese notwendigen Dinge, die wir zu tun haben, wow, das ist ja was ganz Einfaches, was wir tun können und das sollten wir tun. Und all das, dieser ganze Brief, beinhaltet für sie einfach Worte des Trostes. Das, was Judas und Silas ihnen nochmal deutlich machten, sind Worte des Trostes. Ihr Glaube wurde gestärkt. Und das stärkte das geistliche Miteinander. Bevor wir die letzten Verse betrachten, möchte ich uns auch aufrufen und auch ermutigen. Dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir uns gegenseitig Trost geben. Wir alle brauchen das, weil wir alle Höhen und auch Tiefen in unserem Glaubensleben haben. Dass wir auf unseren Bruder, unsere Schwester zugehen können und sagen, hey, lies doch mal diesen Psalm. Vielleicht ermutigt er dich. Hey, wie kann ich dir helfen? Hey, ich möchte dir einen Vers vorlesen, weil ich den entdeckt habe, der vielleicht zu deiner Situation passt. Hey, kann ich dich praktisch unterstützen? Sodass wir auch bei geistlichen Problemen und auch bei praktischen Problemen wirklich da sind. Dass wir unterstützen, dass wir weiterkommen im Glauben, dass wir ausharren lernen, dass wir wissen, da ist mein Bruder und meine Schwester, die an meiner Seite steht. Und dass wir so gestützt werden und so geistliches Miteinander zeigen. Lass uns darauf achten, geistliches Miteinander zu pflegen. Und so schauen wir uns die letzten Verse zum Schluss an, die Verse 33 bis 35. Nachdem sie aber eine Zeit lang aufgehalten hatten, wurden sie mit Frieden von den Brüdern entlassen, zu denen, die sie gesandt hatten. Paulus und Barnabas verweilten in Antiochia und lehrten und verkündigten mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Und wir sehen, hier geschieht etwas. Geistliches Miteinander ist wiederhergestellt und das viertens fördert die Verbreitung des Evangeliums. Diejenigen, die die Schlachterübersetzung haben, die haben jetzt vielleicht schon das zweite Mal gemerkt, dass ich Vers 34 ausgelassen habe. Bei mir ist er nicht abgedruckt, höchstens in der Anmerkung. Ich hatte schon mal vor einigen Jahren was dazu gesagt. Ich habe das einfach nochmal rausgesucht, weil vielleicht dadurch auch Verwirrung entstehen kann, warum und warum nicht. Dieser kleine Unterschied ist einer von gut 7000 im Neuen Testament, die man finden kann. Wo das Neue Testament 140.000 Wörter hat, also 5%, wovon die meisten Rechtschreibfehler sind, beziehungsweise unübersetzbare grammatikalische Abschnitte. Ja, wo man nicht genau weiß, wie kann man das wirklich ins Deutsche übersetzen. Niemals finden wir aber einen Unterschied in heilsentscheidender oder heilsnotwendiger Wahrheit. Das ist ganz entscheidend. Und so haben wir hier einen kleinen Unterschied, Vers 34, warum? In einigen Handschriften ist der einfach nicht enthalten. Und die Schlachter 2000 greift auf den sogenannten Textus Receptus zurück. Also es ist ein kleiner Exkurs jetzt. Und die Elberfelder greift auf eine andere griechische Übersetzung zurück. Und dadurch entsteht eben dieser Unterschied. Also es ist Schlimmes, sondern es ist einfach nur eine andere Herangehensweise, eine andere griechische Grundlage, die man hat. Und da werden teilweise theologische Kriege drüber geführt und teilweise wird das in Gemeindeprofilen verankert. Wir stützen uns auf diesen Textus Receptus und wir lehnen das andere ab und so weiter. Völlig Humbug, denke ich. Was ich sagen möchte ist, dass wir auf jeden Fall Gottes Wort vertrauen können. Er hat uns den Verstand gegeben, wir können das nachforschen, wir können vergleichen. Ich mache das auch immer vor den Predigten, dass ich Luther, Schlachter und Elberfelder vergleiche und schaue, wie übersetzen die das jeweils? Und ich denke, da hat uns Gott den Verstand gegeben, um zu sehen, wow, sein Wort ist wahr. Trotz sowas, was wir hier finden. Auf einmal mittendrin in so einem Text, und wo wir sehen, niemals finden wir einen Unterschied in heilsnotwendigen Sachen. Und das ist von entscheidender Bedeutung. Dass wir das sehen, wenn es unsere Rettung betrifft, können wir 100% sicher sein. Gott hat darüber gewacht, dass wir genau das finden. Das einfach nur als kurze Erklärung, nicht, dass jemand verwirrt ist, warum ich zweimal diesen Vers auslasse. Bei mir wird er einfach nicht abgedruckt, beziehungsweise nur in der Anmerkung. Und ich finde es toll, dass wir gemeinsam die Bibel studieren und dass auch sowas dazugehört, weil das stärkt unseren Glauben. Dass wir sehen, okay, Luther, Schlachter, Elberfelder, es sind sehr textnahe Übersetzungen. Und die können wir nehmen, darauf können wir uns stützen. Und das lässt unseren Glauben wachsen. Und das, wenn wir jetzt wieder darauf zurückkommen, sehen wir auch in der Gemeinde von Antiochia. Wahrheit ist zurückgekehrt und Einheit ist zurückgekehrt. Und das sind entscheidende Grundlagen für das geistliche Miteinander. Und so konnten sie letzten Endes diese Gesandten wieder in Frieden entlassen. Im Frieden, also einem Wunsch, der dem anderen Wohlergehen zugedenkt. Sie konnten sie in Ruhe und Frieden gehen lassen, weil jetzt wieder alles gut geworden ist. Dieses wiedergewonnene geistliche Miteinander verändert manche Sichten, verändert die Taten, fördert die Verbreitung des Evangeliums. Sie stehen wieder fest auf der neutestamentlichen Rettungslehre aus Gnade durch Glauben. Keine Beschneidung, Und sie hatten gleichzeitig noch praktische Tipps bekommen, wie sie zwischen Juden und Heiden gut miteinander klarkommen konnten. Und so wurde dieser Angriff Satans, letzten Endes nichts anderes, der Gemeinden zerstören will, der wurde zurückgeschlagen. Und dann geht's weiter. Das interne Problem ist gelöst und nun folgt die Entwicklung nach außen. Ja? Nicht nur Paulus und Barnabas knieten sich rein, wir lesen hier mit vielen anderen. Ja? Mit vielen anderen. Ganz viele andere waren nun wieder dabei und verkündigten das Wort des Herrn. Sie waren wieder einsatzfähig. Ja, bei vielen hört man das immer wieder, wir beschäftigen uns viel zu viel selbst und kommen gar nicht voran, entwickeln uns nicht gut. Ja, das ist wirklich so. Wenn man nur auf sich selber schaut und nicht außen schaut, dann sehen wir hier, das ist ganz klar eine Hinderung. Aber jetzt waren sie wieder da. Geistliche Gemeinschaft ist da, geistliches Miteinander ist da und nun geht es voran. Sie kümmern sich um die Menschen, die verloren gehen. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, den wir noch zu unserem zweiten Punkt dieser offenen Kommunikation vielleicht ergänzen sollten. Wir waren von Anfang an immer dafür und haben das auch immer wieder gesagt, dass wir Transparenz haben wollen, dass wir offen miteinander kommunizieren wollen. Dass wir diese Gemeindestunden auch halten, um offen miteinander über Dinge zu reden. Aber vielleicht als kleine Ergänzung, ich habe so aufgeschrieben, lasst uns nicht hinter jeder Ecke ein Problem entdecken. Man kann aus kleinen Problemen große Probleme machen. Lasst uns im Hinterkopf behalten, je mehr wir uns mit uns selbst beschäftigen, desto weniger Energie haben wir für Menschen, die das Evangelium brauchen. Je mehr wir uns um uns selbst drehen und intern auf uns schauen, desto weniger haben wir den Blick für die Menschen, die verloren gehen. Lasst uns das im Hinterkopf behalten. Ja? Nach wie vor, offen, Transparenz, wir sind voll dafür. Aber lass uns das im Hinterkopf behalten, für die Menschen loszugehen, die Jesus Christus brauchen. Geistliches Miteinander, nicht gegeneinander, nicht nebeneinander, sondern miteinander für den Herrn, für die Menschen, die verloren gehen. Und damit möchte ich kurz zusammenfassen, diese vier Punkte, dass ihr sie nochmal auf einen Blick habt. Geistliches Miteinander, dazu bist du gefragt. Probleme, die entstehen, lauf nicht weg, stell dich ihnen. Der ist mit dir, der Geist ist mit dir. Packe zu, fange an, lass uns anpacken und geistliches Miteinander fördern. Geistliches Miteinander, zweitens, setzt eine offene Kommunikation voraus. Lass uns offen miteinander kommunizieren. Das, was uns auf dem Herzen liegt, ansprechen. Worum es geht, ist dann, das zu lösen, das anzupacken, konkret werden. Ja? Ich wünsche mir, dass wir offen miteinander reden, weil das geistliche Miteinander dadurch gestärkt wird. Dass wir dann ein Problem aus der Welt schaffen können, wie wir es hier durch diesen Brief gesehen haben. Drittens, geistliches Miteinander besteht in Ermunterung im Glauben. Dass wir uns gegenseitig stärken, dass wir nicht aufhören, uns einander zu ermahnen und zu ermutigen. Dass unser Glaube gestärkt wird. Darin wird unser geistliches Miteinander deutlich. Dass wir für den anderen einstehen, dass wir miteinander losgehen. Und dann ist nämlich eben auch viertens, das fördert die Verbreitung des Evangeliums. Lass uns am Hinterkopf behalten. Je mehr wir uns selbst intern miteinander beschäftigen, Probleme, es geht um Probleme, nicht um uns gegenseitig zu ermahnen, ermutigen oder zu lehren, je mehr, desto weniger Energie haben wir für Menschen, die verloren gehen. Ich wünsche mir, dass wir weiterkommen im Glauben, dass wir zusammenstehen, ein Mann, und dass wir anpacken. Dass wir alle Mann nächstes Jahr im Februar dahinter stehen, dabei sind, dafür beten, dafür kämpfen, die Leute einladen und mit den Leuten ins Gespräch gehen, wenn wir die Evangelisation hier in unserer Gemeinde haben. Mit Lutz Schäufler. Das ist ein Punkt, dass wir gemeinsam zupacken, gemeinsam anpacken können. Und ich wünsche mir, dass wir loslegen. Einfach drunter geschrieben, los geht's. Lass uns anpacken, lass uns vorangehen. Amen.